Manchmal wünschen wir uns in ethischen Fragen ein klares Ja oder Nein, doch unser Alltag und das Gemeindeleben erweisen sich oft als vielschichtiger. Die Auseinandersetzung um das Essen von Götzenopfern in Korinth zeigt, wie leicht eine philosophierende, analysierende Haltung Beziehungen verkompliziert und das Gewissen anderer verletzt. Paulus reagiert nicht mit einer neuen Regelsammlung, sondern offenbart, wie ein Mensch denkt und handelt, der innerlich mit Gott durchdrungen ist, aus dem Leben Christi lebt und den Leib Christi liebt. Gerade in einer Zeit voller moralischer Grauzonen hilft sein Beispiel, den Weg von Liebe, Freiheit und Reinheit zu erkennen. Nicht vom Baum der Erkenntnis, sondern vom Baum des Lebens leben. Die Korinther wollten eine einfache Antwort: Darf man Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde, ja oder nein? Paulus verweigert sich genau dieser Logik. Er löst die Frage nicht, indem er eine neue Liste von Erlaubtem und Verbotenem aufstellt, sondern indem er die Ebene wechselt. Statt vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse her zu argumentieren, führt er die Gemeinde in die Wirklichkeit des göttlichen Lebens. Darum sagt er einerseits nüchtern: Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Äußerlich ist die Sache gleichgültig, kein Bissen bringt uns automatisch näher zu Gott, kein Verzicht heiligt uns automatisch. Die eigentliche Frage liegt tiefer: Aus welcher inneren Quelle leben wir, wenn wir entscheiden, reden, urteilen? In Kapitel 8 behandelt Paulus das Problem des Essens von Götzenopfern. Dieses Problem scheint sich mit Ja oder Nein beantworten zu lassen. Doch in Kapitel 8 antwortet Paulus weder mit Ja noch mit Nein. Die Art und Weise, wie er mit dieser Frage umgeht, zeigt, dass er nicht ein Mensch ist, der nach dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen lebt, sondern einer, der nach dem Baum des Lebens lebt. Beim Baum des Lebens geht es nicht um Ja oder Nein, es geht ausschließlich um Leben, um Gottes Leben, das göttliche, ewige Leben, das sich in der Liebe ausdrückt, die aufbaut. Dieses Leben empfiehlt uns immer bei Gott. Am Baum der Erkenntnis steht das Denken in Gegensätzen im Vordergrund, richtig oder falsch, erlaubt oder verboten, stark oder schwach. Dieses Denken kann sich sehr religiös geben, ist aber letztlich vom eigenen Verstand beherrscht und neigt dazu, stolz, kompliziert und trennend zu werden. Paulus zeigt einen anderen Weg. Er rückt die Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nicht das perfekte ethische Raster, sondern die gelebte Liebe zu Gott ist das Kennzeichen des Lebens, das vom Baum des Lebens gespeist wird. Wer Gott liebt, sucht nicht zuerst eine wasserdichte Argumentation, sondern fragt: Wie kann in dieser konkreten Situation das Leben Gottes in mir zur Geltung kommen? Was entspricht Christus, was dient seinem Leib? Das verändert den Umgang mit allen Grauzonen des Alltags. Wo es keine eindeutige Vorschrift gibt, ertönt im Innern eine andere Frage: Führt mich diese Entscheidung tiefer in Gott hinein, ehrt sie Christus und baut sie andere auf? Der Baum des Lebens zeigt sich darin, dass die lebendige Gemeinschaft mit dem Herrn wichtiger wird als der Triumph über eine schwierige ethische Frage. Dann verliert der philosophierende Verstand seine Herrschaft und der Geist, in dem Christus wohnt, gewinnt Gewicht. Entscheidungen werden nicht unbedingt einfacher im Sinne von bequem, aber sie werden klarer. Nicht das raffinierte Argument zählt, sondern das, was Leben spendet, Liebe ausdrückt und den Leib Christi schützt. Gerade in komplizierten Situationen liegt hierin ein leiser Trost. Man muss nicht alles wissen, um vor Gott gerade zu stehen. Es genügt nicht, Recht zu haben, es ist möglich, mit der richtigen Einsicht den Bruder zu verletzen und damit gegen Christus selbst zu sündigen. Wer sich innerlich an den Baum des Lebens hält, lernt, Wissen der Liebe unterzuordnen und Freiheit an der Wirkung auf den Leib zu messen. So wird selbst eine scheinbar nebensächliche Essensfrage zu einem Ort, an dem Gott unser Herz formt. Es ermutigt, dass Paulus uns nicht in ein engeres Gesetz hineintreibt, sondern in einen tieferen Umgang mit Christus hineinführt. Dort, in der stillen Ausrichtung auf ihn, beginnt ein Weg, auf dem selbst unübersichtliche Fragen von seinem Leben her durchdrungen werden können und unser Alltag weniger von Rechthaberei, dafür umso mehr von Liebe und innerer Klarheit geprägt wird. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott, weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Der Blickwechsel vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens lädt dazu ein, Entscheidungen nicht von abstrakten Kategorien, sondern von der lebendigen Gemeinschaft mit Christus her zu beurteilen. Wer sich an ihm orientiert, wird frei von der inneren Zwanghaftigkeit, immer alles richtig entscheiden zu müssen, und lernt stattdessen, das zu suchen, was Leben vermittelt, Liebe ausdrückt und den Leib Christi bewahrt. In dieser Haltung wird selbst eine unscheinbare Frage wie das Essen von Fleisch zu einem Ort, an dem das göttliche Leben Gestalt gewinnt. Freiheit, die aus Liebe auf Rechte verzichtet. Paulus zeichnet im Blick auf sich selbst ein bemerkenswertes Bild geistlicher Freiheit. Er scheut sich nicht, seine legitimen Rechte als Apostel zu benennen. Haben wir etwa kein Recht, zu essen und zu trinken? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Und er begründet diese Rechte nicht nur mit menschlicher Erfahrung, sondern mit der Schrift, der pflügt und drischt, soll in der Hoffnung arbeiten, am Ertrag teilzuhaben. Es ist darum weder geistlicher noch demütiger, wenn eine Gemeinde ihre Diener selbstverständlich ausnutzt. Der Herr selbst hat denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. In Vers 12 fährt Paulus fort, wenn andere an diesem Recht über euch teilhaben, sollten nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alle Dinge, damit wir dem Evangelium des Christus kein Hindernis bereiten. Gerade weil Paulus seine Rechte kennt, hat der folgende Satz Gewicht: Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Er lebt eine Freiheit, die nicht daran hängt, alles durchzusetzen, was ihm zusteht, sondern daran, es loslassen zu können, wenn Christus und das Evangelium dadurch klarer sichtbar werden. Derselbe Geist bestimmt auch seinen Umgang mit der Frage nach Götzenopferfleisch. Theologisch weiß er, dass Speise ihn nicht verunreinigt, und doch ist er bereit, äußerst weit zu gehen. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder Ärgernis gibt, so will ich in Ewigkeit überhaupt kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder kein Ärgernis gebe. Frei ist für ihn, wer lieben kann, selbst dann, wenn Liebe bedeutet, auf etwas zu verzichten, das an sich erlaubt wäre. Diese Haltung entspringt dem Bewusstsein des Leibes Christi. Für Paulus ist der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist, nicht irgendein zufälliger Mitmensch, sondern ein Glied desselben Leibes. Ein schwaches Gewissen zu verletzen heißt deshalb, gegen Christus zu sündigen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie flach unser übliches Freiheitsverständnis oft ist. Wo Freiheit nur als persönlicher Spielraum verstanden wird, wird sie leicht zur Waffe, mit der man sich durchsetzt. Wo Freiheit jedoch im Horizont des Leibes Christi gesehen wird, verwandelt sie sich in Bereitschaft zur Rücksichtnahme, in die Fähigkeit, den eigenen Vorteil zurückzustellen, um Raum für das Wirken des Evangeliums zu schaffen. In dieser Verbindung von Freiheit und Liebe liegt eine stille Ermutigung. Es gibt keinen Gegensatz zwischen einem weiten, befreiten Christenleben und der sensiblen Rücksicht auf andere. Im Gegenteil, gerade wer innerlich frei ist, braucht sich nicht an seinen Rechten festzuklammern. So wird der Alltag zum Übungsfeld, in dem Entscheidungen nicht nur danach bewertet werden, ob sie legitim sind, sondern ob sie den Bruder aufbauen und Christus vor den Menschen nicht verdunkeln. Ein solches Leben mag von außen bescheiden aussehen, ist aber reich an innerer Würde, es spiegelt etwas von dem wider, der sein Recht auf göttliche Herrlichkeit zurückstellte, um als Mensch unter uns zu leben und sich am Kreuz ganz zu verschenken. In seiner Spur gewinnt unsere Freiheit eine Form, die den Leib Christi ehrt und dem Evangelium einen freien Lauf bereitet. Haben wir etwa kein Recht, zu essen und zu trinken? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben, nicht erst recht wir? Wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. Wo die Liebe zum Bruder und die Sorge um das Evangelium unser Verständnis von Freiheit prägen, verlieren absolute Ansprüche an die eigenen Rechte ihre Macht. Es entsteht eine innere Gelassenheit, die bereit ist, Vorteile loszulassen, um den anderen nicht zu verletzen und Christus nicht zu verdecken. In dieser Haltung wird Freiheit zur gestaltenden Kraft des Leibes Christi, nicht selbstbezogen und laut, sondern still, tragfähig und durchdrungen von der Bereitschaft, um Christi Willen zurückzutreten. Reinheit des Herzens statt frommer Politik. Hinter der Auseinandersetzung um Götzenopferfleisch verbirgt sich in Korinth ein anderes, tieferes Problem, die Frage nach der Lauterkeit der Herzen. Die Gemeinde prüft nicht nur Lehre und Praxis, sondern setzt sich selbst an den Richterstuhl über die Person des Apostels. Paulus begegnet dem nicht mit Dünnhäutigkeit oder verletzter Ehre, sondern mit einer bemerkenswert transparenten Verteidigung: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Er legt offen, worauf seine Autorität gründet, ohne sich dabei hinter frommen Floskeln oder subtiler Selbstinszenierung zu verstecken. Die Klarheit dieser Worte verrät ein Herz, das nichts zu verbergen hat. Wenn wir in die Tiefen von 1. Korinther 9 hineinschauen, sehen wir, dass Paulus nicht nur ein Mensch war, der eins mit Gott war, sondern auch ein Mensch mit einem reinen Herzen und einem reinen Geist. Kein anderer Teil der Bibel zeichnet ein solches Bild eines Menschen, der sauber und rein ist. Wäre Paulus nicht rein gewesen, hätte er all diese Verse nicht schreiben können. Probleme unter Christen werden nicht nur durch ihre Verwicklungen verursacht, sondern noch mehr durch ihren Mangel an Reinheit. Wo ein Herz von verdeckten Interessen, verletzter Eitelkeit oder dem Wunsch nach Kontrolle bestimmt ist, wird Kommunikation zwangsläufig kompliziert. Man sagt nie ganz, was man meint, und meint selten das, was man sagt. So entsteht eine Art geistliche Politik, in der Beziehungen von Misstrauen und taktischem Verhalten geprägt sind. Paulus zeigt einen anderen Weg. Er erinnert die Thessalonicher daran, dass er Herrlichkeit von Menschen nicht gesucht hat, obwohl wir uns auf unsere Autorität als Apostel Christi hätten stellen können. Dieselbe innere Freiheit ist im 1. Korintherbrief spürbar. Er spricht offen über seine Rechte, seine Entscheidungen, seine Beweggründe. Gerade diese Offenheit entlarvt die Unreinheit derer, die überall verborgene Motive wittern, weil sie in ihrem eigenen Herzen mit solchen kämpfen. Ein unreines Herz projiziert oft die eigenen Muster auf andere. Es sieht in Autorität vor allem Selbsterhöhung, in Gabenberechnung und in Dienern Christi verborgene Interessen. Dadurch werden Beziehungen vergiftet, bevor sie überhaupt wachsen können. Ein reines Herz dagegen ist nicht naiv, aber es ist frei von der inneren Not, alles ständig zu hinterfragen und zu kontrollieren. Es kann empfangen, ohne zu misstrauen, und korrigieren, ohne zu verletzen. Bei Paulus fällt diese Herzensreinheit mit einer tiefen Christuszentriertheit zusammen. Sein Maßstab ist nicht, wie viel Anerkennung er erhält, sondern ob Christus geehrt und der Leib aufgebaut wird. Wo diese Ausrichtung herrscht, verlieren viele Konflikte ihren Nährboden, nicht, weil es keine unterschiedlichen Meinungen mehr gäbe, sondern weil das Bedürfnis nach Selbstdarstellung zurücktritt. Für das Gemeindeleben ist das von großer Bedeutung. Lehrmäßige Klärungen, gute Strukturen und klare Verantwortlichkeiten sind wertvoll, aber sie können die Arbeit eines unreinen Herzens nicht ersetzen. Werden Beweggründe von Christus und seinem Leib bestimmt, wird vieles einfacher. Kritik muss nicht mehr mit Misstrauen gepaart sein, Verantwortung nicht mit Herrschsucht, Freiheit nicht mit Selbstbehauptung. Paulus, Beispiel ermutigt, Gott um diese innere Einfachheit zu bitten, ein Herz, das durch Christus geklärt ist und darum frei wird, gerade herauszureden, ehrlich zu dienen und auch in strittigen Fragen nicht in taktische Spiele zu verfallen. Wo solche Lauterkeit Raum gewinnt, beginnt etwas von der Reinheit des Himmels in menschlichen Beziehungen aufzuscheinen, und das Evangelium wird nicht nur verkündigt, sondern in der Art des Miteinanders sichtbar. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere kein Apostel bin, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese. Ebenso wenig suchten wir Herrlichkeit von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir uns auf unsere Autorität als Apostel Christi hätten stellen können. Reinheit des Herzens ist kein Zusatz für besonders Fromme, sondern der Boden, auf dem gesundes Gemeindeleben wächst. Wo Motive von Christus her geklärt werden, werden Worte einfacher, Beziehungen ehrlicher und Konflikte weniger giftig. Das Vorbild des Paulus zeigt, dass ein transparentes, lauter geführtes Leben weder schwach noch naiv macht, sondern Raum für die Gegenwart Gottes schafft. In dieser Atmosphäre kann auch mit strittigen Themen so umgegangen werden, dass am Ende nicht Misstrauen, sondern Vertrauen, nicht Bitterkeit, sondern Stärkung des Leibes Christi bleibt. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht in einem Dickicht aus Regeln zurücklässt, sondern uns in dein eigenes Leben hineinrufst, das in Liebe aufbaut und die Geschwister ehrt, für die du gestorben bist. Reinige unser Herz von verborgener Berechnung, von Misstrauen und von einem Geist, der lieber diskutiert als dir und deinem Leib dient. Schenke uns einen einfachen, aufrichtigen Geist, der in jeder Frage nicht nur fragt, was erlaubt ist, sondern was dich verherrlicht, uns zu Gott hin empfiehlt und unsere Geschwister stärkt. Lass uns in unserer Freiheit bereit sein, auf Rechte zu verzichten, damit das Evangelium ungehindert Raum gewinnt und deine Gemeinde erbaut wird. Fülle uns neu mit deiner Liebe, damit wir wie Paulus aus der Gemeinschaft mit dir herausdenken, entscheiden und handeln. Amen.